Oh, wird das was? Nee, das wird nicht. Soll ich mal hier...
Nee, alles gut. So? Nee, ich lasse das dann so.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen falsch.
Ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber so. Anders ging es jetzt leider auch nicht. Oh, ich muss das mal noch ausmachen.
So, okay. Kaffee haben wir.
Ich habe noch gar nicht das tolle Intro-Lied gehört.
Nee, ja. Wollen wir schon
Warte, gleich.
Einmal starten? Okay. Gleich geht's richtig los.
Jetzt geht's richtig los. Und wir haben ja noch gar nicht eingegossen.
Oh. Bisschen wie Urinprobe.
Ja, so krass war es jetzt auch nicht.
Es klingt anders, weil es 0% hat.
Ja.
Jetzt hört man es gut.
Ich habe bekleckert. Aber gut.
Alles für die Show.
Ja.
Da sind wir alle wieder.
Alle, beide und unsere neue Gästin. Hallo Alette.
Hallo. Freut mich, dass ich heute bei euch sein darf.
Nochmal, verraten wir das, dass wir die erste schon verkackt haben?
Hatten wir doch schon bei Tatort
haben wir schon,
und Tonspur.
Stimmt. Ja, genau. Das hier ist quasi Episode 2 einer missglückten Aufnahme. Und darum auch schon wieder.
Ja. Es war nicht so abschreckend, ich komme gerne wieder.
Ach, Gott sei Dank.
Das klingt gut. Alette, möchtest du denn erstmal dich ein bisschen vorstellen?
Kann ich sehr gerne tun. Seit dem letzten Mal bin ich ein Jahr älter geworden. Das heißt, ich habe jetzt 41 auf der Uhr.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Stimmt, du hattest vorhin erzählt, ganz kurz, offline, dass du Zwilling vom Sternzeichen bist.
Genau.
Mhm. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Am Tag des Weltuntergangs hatte ich Geburtstag. Es gibt sogar ein Lied von diesem Tag. Wusstet ihr das?
Nee.
Ich singe jetzt nicht.
Schade. Rap doch.
Genau, 41 Jahre alt, verheiratet, seit 10 Jahren auch glücklich verheiratet. Ich habe sogar zum Hochzeitstag nochmal einen Antrag bekommen, war richtig glücklich.
Oh, wie süß.
Mit Ring und wir haben sogar beide noch in unsere Hochzeitssachen reingepasst. Es war ein bisschen tight, aber es hat noch... Passt.
Du machst ja auch Pilates.
Ja, genau, mit Muskelkater, genau. Ja. Genau. Ja, hab zwei Kinder, zwei Jungs, 6 und 12 Jahre alt und arbeite in einem Biotech-Unternehmen als Teamleiterin. So, Steckbrief. Bin 1,80 Meter groß, Gewicht verrate ich nicht. Ja, genau.
So viel zu mir. Warum bist du heute hier?
Weil ihr gefragt habt.
Wie hast du erstmal nicht den Weg zu uns gefunden?
Nein, weil ich euch tatsächlich mag, sympathisch finde und ihr tolle Themen habt und ich mich freue, wenn ich mich mit dazu austauschen kann und vielleicht den einen oder anderen auch inspirieren oder anregen kann oder eine Glühbirne aufgeht.
Ja,
so schön. Habe ich auch schon mal erlebt. Bin ich nicht allein.
Schön.
Ich glaube, das ist auch total wichtig, ne? Also dieses eine Community schaffen. Und sich austauschen zu können und auch das Gefühl zu haben, okay, ja, wie du schon gerade sagst, ich bin nicht alleine. Dein Sohn ist bei mir schon seit ein paar Jährchen in Behandlung.
Ja, wir kennen uns schon lange.
Erst die normale Ergotherapie. Und dann haben wir vor 2 Jahren angefangen mit dem Übungsprogramm IMPP. Und daher kennen wir uns schon.
Genau, war eigentlich ein Zufallsfund. Aber bin sehr glücklich, dass uns da das Schicksal zusammengeführt hat an der Stelle. Ja.
Wie war das? Erzähl doch nochmal.
Tatsächlich bin ich erstmal pragmatisch vorgegangen, habe erstmal grob geschaut, was gibt es denn für Ergotherapeuten in der Nähe. Habe dann natürlich auf die entsprechenden Seiten dann mal geguckt und dann fand ich einfach das ansprechend, das grob, das Programm, was geboten wurde. Hatte aber tatsächlich keine Idee, wie komplex das alles werden könnte und war relativ unbedarft. Ich dachte, okay, er kann halt schlecht schreiben. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ergo, wie man das schon 5000 Mal gehört hat aus dem Freundeskreis. Und dann
üben wir mal ein bisschen.
Dann lernt er mal ein bisschen den Stift besser zu halten, dass es nicht so verkrampft ist, dass er nicht mehr so wütend ist, weil das alles nicht so funktioniert. Und dann ist gut. So, dann haben wir so eine Schicht nach der anderen abgepellt und haben gemerkt, okay, ja, nur ein bisschen Stift halten ist halt nicht.
Ist halt nicht der Ursprung des Ganzen.
Genau.
Ist halt nur das Symptom von.
Genau. Dann fand ich das unheimlich interessant. Und ich bin ja Naturwissenschaftler. Ich muss immer einen Grund finden für irgendwas, was auftritt. Und deswegen fand ich das total spannend, weil ich da bei Christine einfach ein bisschen mehr mal erfahren habe. Und wo das herkommt, dass man immer so ein bisschen tiefer graben konnte. Und mir persönlich hat das auch unheimlich geholfen, weil das viele Sachen einfach erklärt hat, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Und man dann schon, gerade wenn es das erste Kind auch betrifft, dann auch viel über sich selber nachdenkt und überlegt, was habe ich denn, so das Typische, was habe ich denn falsch gemacht? Warum ist denn mein Kind jetzt nicht in der Norm drin? Mhm. Warum klappt das denn nicht wie bei allen anderen auch? Was ist jetzt anders? Was hast du, was hätte man anders machen können? Was hat man falsch gemacht? Wie auch immer. Und da gab es doch schon einige Fragezeichen, die sich dann geklärt haben, die es mir dann leichter gemacht haben und die ich dann auch meinem Sohn mitgeben konnte, dass es für ihn leichter war, weil er hat ja auch irgendwann angefangen, mit den, ich sag mal, alltäglichen Herausforderungen, die er dann so hatte, umzugehen, weil er auch sehr viel an sich gezweifelt hat. Und da war das schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte zu verstehen, wo kommt das denn her?
Mhm. Die Aufklärung dahinter einfach, ja. Und war das dann auch der Ursprung, weswegen du Ergotherapie für deinen Sohn wolltest, weswegen ihr das angefangen habt? Also Stifthaltung, Schule?
Genau, das war einfach tatsächlich erstmal nur Stifthaltung.
Ja, okay.
Es war schon im Kindergarten ersichtlich, dass er sich mit so malen, dass er es nicht gerne gemacht hat. Er hat zwar unheimlich gerne mit Legosteinen gebaut, was so feinmotorisch noch manchmal dann anspruchsvoll ist, aber alles andere hat er dann überhaupt nicht gerne gemacht, einfach weil es ihm schwer gefallen ist. Und es ist natürlich in der Schule nicht besser geworden.
Ja.
Er kam aber noch in der Vorschulzeit. Ich meine, er ist dann eingeschult worden oder war der schon in der ersten Klasse?
Weiß ich nicht, weißt mehr so genau.
Nicht mehr? Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Da würde ich den Unterlagen vertrauen.
Die ich gerade nicht dabei habe. Ich kann mich daran erinnern, wie es gestartet ist und das ist, ja genau, Stifthaltung und wir bei uns arbeiten ja dann nicht gleich, indem wir erstmal den Stift in die Hand geben. Also na klar, gucken wir uns das erstmal ganz an, so ein Feinmotor ein bisschen abtesten, ein bisschen befunden. Aber das erste große Thema war Frustrationstoleranz.
Oh ja.
Das war ein ordentlicher Berg. Und ganz häufig, jetzt im Laufe der letzten Jahre und auch weil ich mit LRS so viel oder mit Stifthaltung, nicht schreiben mögen, Feinmotorik irgendwie abwehren, so Erfahrungen gesammelt haben, eins der Symptome ist auch erstmal eine Verhaltensauffälligkeit. Und dann wird immer ganz oft gesagt, ja, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr üben. Und das haben wir dann erstmal gemacht, wie du schon erzählt hattest.
Ja, hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Genau, genau. Das war irgendwie immer so ein Kampf gegen Windmühlen und dann kam aber auch Gegenwind.
Naja, beziehungsweise bei meinem Sohn war es dann auch tatsächlich so, dass er ein unheimlich sensibles Kerlchen ist und das auf sein Ego geschlagen hat. Also er hat unheimlich an sich selber auch gezweifelt, dann, dass er das nicht hinbekommt und dass er da wirklich Minderwertigkeitskomplexe entwickelt hat, weil es eben nicht geklappt hat. Deswegen hat das so eine Frustrationsspirale, die eigentlich immer schlimmer geworden ist. Weil dann so die Toleranz sich selber gegenüber, so Fehler zu verzeihen oder das, was nicht perfekt ist, das war wirklich schlimm. Für ihn war das schlimm und deswegen war es auch für mich schlimm.
Ja, dann ist er ja auch in so eine Verweigerung gegangen, ne?
Also, genau, er wollte das dann irgendwie gar nicht mehr so richtig dann so üben, war dann, weil es klappt ja sowieso nicht. Dann hat er sich dann doch mal diesen Schweinehund überwunden und diese Schwelle überwunden und dann hat es immer noch natürlich nicht geklappt, weil wie soll es denn besser werden, wenn ich es nicht übe oder wenn ich den Auslöser finde? Sodass immer diese Negativerlebnisse einfach so im Kopf so abgespeichert haben. Und dann war es irgendwann, ich brauche es doch sowieso nicht versuchen, es klappt ja eh nicht. Ich kann es ja eh nicht.
Ja.
Ich bin schlecht.
Dumm?
Ja, genau, dumm. Ne? Tatsächlich war dumm ein ganz großes Thema dann bei ihm, ja, dass er sich für dumm gehalten hat. War schade.
Ach Mann. Ja.
Magst du vielleicht mal kurz erzählen, vielleicht nicht alles, vielleicht auch nicht so super detailliert, aber so prägnante Punkte in der Schwangerschaft, also zum Beispiel der ATNR, also asymmetrisch-tonische Nackenreflex, der entsteht ja um den vierten Schwangerschaftsmonat herum. Dass du vielleicht mal in die Zeit irgendwie zurückkehrst, ob es da, wie es dir da so ging mit der Schwangerschaft, dann ist der nochmal wichtig kurz vor der Geburt. Vielleicht auch nochmal den Geburtsprozess, weil durch den ATNR, diese Fechterstellung, drehen sich die Babys in den Geburtskanal ein und dann ist der nochmal bis zum, oh Gott, sechsten, siebten Lebensmonat aktiv zu sehen bei den Babys, also diese Fechterstellung. Ne? Aber kannst du nochmal irgendwie kurz erzählen, wie es so grob Schwangerschaft und Drehen, solche Geschichten im ersten Lebensjahr, bis er dann ins Laufen gekommen ist.
Sehr gerne. Ja, Schwangerschaft ist nicht meine bevorzugte Zeit im Leben gewesen. Vielleicht fing es auch damit an, dass es gar nicht geplant war. Ich hatte meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir wussten noch gar nicht so, wo es mit uns zusammen hingeht. Und dann, wurden irgendwie Tatsachen geschaffen. Ja, ich bin relativ schnell schwanger geworden. Das war aus diversen Gründen war das für uns als neu gefundenes Paar jetzt schwierig, also aufgrund der Altbeziehung, die man hatte und Tatsächlich stand es eben doch im Raum, wenn wir das Kind behalten, ja, nein. Und dann haben wir uns dann doch gesagt, okay, wenn kann später immer noch nicht funktionieren, hat man ihnen eine Garantie. Und war das mal alles soweit gut. Dann bin ich aber, so nachdem man sich so diesen Prozess durchgelebt hat und sich dann bewusst dazu entschieden hat, bin ich mit Blutung ins Krankenhaus gekommen. Das heißt, es war gerade so durch. Man hat sich mit dem Schicksal arrangiert. Auch beruflich hat das so natürlich Konsequenzen gehabt. Aber da war man erstmal so fein, obwohl immer noch alles sehr, sehr stressig war. Und dann bin ich mit Blutung ins Krankenhaus gekommen.
Wurde welche Woche?
12, 13, ich weiß nicht, das war so gerade diese 3 Monate waren gerade so rum, okay. Dachte man so, okay, da war man eigentlich durch und dann auf einmal, oh mein Gott.
Passt ja dann auch in die ATNR-Ausreihe,
könnte,
in der TLR-ATNR.
Könnte sein, ja. Ich dachte auch, Mensch, arbeiten, komm, ich habe vorher mal gerne was gemacht, ich hatte gewisse, natürlich auch Karrierepläne und dann bin ich schwanger geworden, dann ging das alles nicht so, ich wollte natürlich allen zeigen, ich kann trotzdem alles, es gibt überhaupt keine Beeinträchtigung und was nicht alles, na, vielleicht war es doch alles ein bisschen viel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich eben mit Blutung ins Krankenhaus gekommen, ist aber alles gut gegangen, alles geblieben, so wie es ist. Hat sich dann soweit alles stabilisiert und dann, war es 30., 32. Woche, bin ich wieder ins Krankenhaus gekommen, weil sich mein Gebärmutterhalt schon so massiv verkürzt hatte, dass ich einfach Angst hatte, dass ich eine Frühgeburt habe. Und dann wurde ich erstmal 4 Wochen stillgelegt im Krankenhaus. Sozusagen. Durfte mich nicht groß bewegen. Also ich durfte nur zum Duschen und zur Toilette aufstehen, um einfach dann das Risiko zu nehmen.
Aber du warst zu Hause?
Nee, im Krankenhaus.
Im Krankenhaus? 4 Wochen?
Mhm.
Oh. Oh Gott.
Mhm. War toll.
Mhm. Oh, das glaube ich nicht.
Genau, also na, auch diese Ängste, die man dann so aufsteht.
Auf welcher Station warst du dann da?
Mhm. Ja, was ist denn das da oben für eine Station? Da ruft die Frischkopf.
Wöchnerinnen-Station?
Ja, genau. Wöchnerinnen, genau.
Okay.
Und manchmal mit welchen, die ähnliche Situationen hatten. Hm. Teilweise aber auch mit welchen, die schon früh geschlüpft sind. Das war dann. Das war komisch im Kopf. Zum einen war es schön, weil man dann so wusste, was, wenn alles gut geht, kommt. Und auf der anderen Seite war es wiederum schwierig, weil was ist, wenn es jetzt nicht gut geht? Ja? Wenn man da einfach unheimlich großes Kopfkino hat. An der Stelle, was ist, wenn man das Kind jetzt verliert oder wenn das eben zu früh kommt, was bedeutet das für das Kind? Da war schon einiges los im Kopf, ja.
Und auch manchmal, also je nachdem, wie nah man dann auch an den Kreißsälen ist oder wie viel Kontakt man auch dazu hat, finde ich das auch manchmal ganz schwer, weil man ja dann wirklich auch die Frauen hört, wie sie da entbinden.
Nee, das habe ich Gott sei Dank nicht.
Okay. Gut, das habe ich nämlich schon häufig gehört, auch von Frauen, die dann schon früher lagen, dass sie dann irgendwie neben den gerade Entbindenden lagen und die dann, also die sind total positiv eigentlich in die Geburt reingegangen und waren, haben ein paar Tage im Krankenhaus und da geblieben, wurden eingeleitet und es war für die also ein Horror. Die waren dann so, die hatten so Angst vor der Geburt, obwohl es vorher gar nicht so war. Einfach nur, weil sie die ganze Zeit in dieser Umgebung sozusagen, dieser Umgebung ausgesetzt waren. Und also ja, und wir wissen ja, dass auch nicht alle Geburten so positiv verlaufen oder auch nicht, also ne? Einfach schwierig für die Gebärenden.
Nee, da hatte ich Gott sei Dank, also da hatte ich jetzt, das hat mich nicht beeinflusst. Ich bin dann halt auch irgendwann dann auch rausgekommen. Mit dem Wissen, das kann dann jetzt dann demnächst relativ schnell der Fall sein.
Da warst dann, du dann in der 36. Schwangerschaft.
Genau, aber ist dann nicht passiert und ich bin wirklich bis, ich glaube, 4 Tage vor dem Geburtstermin war ich dann noch zwar eingeschränkt mobil, also das war dann erstmal noch liegen. Da hat man sich so von Woche zu Woche angetastet und dachte so, na gut, wenn du jetzt ein bisschen mobiler bist, was passiert, ist nicht mehr so schlimm. Und da bin ich so langsam wieder mutiger geworden, bis dann der Bauch auch wieder so groß war, dass man dachte, okay, nee, das machst du
auch nicht.
Ja. Genau, ich glaube, dann ist er 4 Tage vor Termin gekommen. Das war auch alles sehr, sehr schnell, alles, muss ich sagen.
Lag er schon richtig rum? Also mit dem Kopf unten? Das war schon
genau, alles. Genau, das war alles schon. Der lag schon sehr, sehr zeitig. Ich glaube, mit seinem riesen Kopf da schon so draufgedrückt. Ja, das ist ja da ordentlich Gewicht dann mit draufgebracht. Genau, und dann ist die Geburt auch in der, genau, nachmittags am Kaffeetisch und meinte so, oh, irgendwie zieht's komisch. Meine Schwiegermutter sagte, ah, würde es anfangen, würde es den Tisch beißen. Das kann noch nicht sein, dass es jetzt losgeht. Ich so, irgendwas ist komisch, lass uns mal in die Tasche holen, mal hinfahren. Kann sein, dass das nicht lange dauert. Ich glaube, kurz nach 5 war ich dann, haben sie schon untersucht, dann so, boah, Muttermund schon 5 Zentimeter auf, das geht jetzt flott und kurz nach 8 war er da. Mhm. Ah, das war wirklich.
Das ist eine kurze Geburt.
Ging schnell.
Schnell, ja, nicht kurz, schnell. Ja. Da vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig: Geburt, höchster Ausreifungspunkt aller Reflexe. Und hast du im Liegen entbunden oder in der Wanne? Oder?
Nö, relativ normal. Das war ja nicht so lange. Ich sah danach auch noch richtig gut aus, fand ich.
Nicht angestrengt, keine Muskelkater.
Genau. Nee, das ging tatsächlich. Also ich glaube, es war zwar dann relativ kurz eine starke Belastung, aber dadurch, dass sie nicht so zehrend ist, wie es halt andere Mütter dann auch haben, die dann sich manchmal über Stunden, Tage quälen, habe ich das ganz gut weggesteckt in Summe.
Ja, das ist mal so eine Frage, die Christine und ich jetzt in letzter Zeit immer mal ausdiskutieren wollten. Wie lang ist die optimale Geburt? Wie lang ist so die optimale Geburtsdauer? Weil der Durchschnitt natürlich relativ hoch ist, also vermute ich, der Durchschnitt ist relativ hoch von Geburtsdauern, die als normal erachtet werden. Aber in unserer Gesellschaft ist natürlich auch also die Geburtsvorgänge sind ja auch sehr stressbelastet einfach. Und durch diese ganzen, wir müssen ins Krankenhaus fahren, dann endet die Wehentätigkeit und keine Ahnung, die ganzen Eingriffe und so. Weiß ich nicht, sind die ganzen Geburten ja auch häufig nicht mehr so natürlich, wie sie eigentlich sein sollten, wenn man gegebenenfalls irgendwie sich in seine Höhle zurückzieht und da irgendwie ein Kind kriegt. Jetzt, das ist jetzt nicht für Alleingeburten, aber einfach so dieses, ne, die artgerechte Form, irgendwie ein Kind zu gebären, die haben wir ja alle nicht mehr, dadurch, dass wir halt ins Krankenhaus müssen. Deswegen diskutieren wir da jetzt manchmal drüber, okay, was ist denn jetzt nun die richtige Geburtsdauer? Weil das dann häufig, das ist aber ganz schön kurz. Und naja, häufig klingt es aber dann halt nach eigentlich recht, also entspannten Geburten möchte ich jetzt so nicht, aber einfach nicht so konfliktbehafteten Geburten.
Das heißt ja nicht per se, dass eine kurze, schnelle Geburt gleichzusetzen ist mit, das Kind ist massiv eingeschränkt in allen Reflexen. Und ich glaube auch da, also in den Büchern steht 12 bis 14 Stunden. So, das ist so eine für die erste Geburt, fürs erste Kind. Dann verkürzt sich das ja auf 6 bis 8 Stunden und dann wird es ja immer weniger.
Von erster Wehe bis.
Genau, Geburt, genau. Und auch da muss man auch immer sagen, theoretisch hattest du ja schon am Küchentisch ein Ziehen verspürt und dann. Für dich, der Geburtsvorgang ist natürlich auch was ganz Individuelles. Was weiß ich, von 17 bis 20 Uhr sind natürlich nur 3 Stunden. Wenn das am Kaffeetisch um 15 Uhr losgegangen sind und dann bis 20 Uhr sind schon 5 Stunden. Und ja, wir diskutieren darüber.
Es würde ja im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass Mütter, die ihr Kind über Kaiserschnitt zur Welt bringen, diesen Vorgang in dem Sinne ja gar nicht haben.
Ja.
Und dass alle Kaiserschnittbabys ja eigentlich was ins danach ist immer ein Thema haben hätten.
Gibt Studien dazu, die wirklich auch belegen, dass kaiserschnittgeborene Babys, ich sage jetzt mal, eine Präferenz dafür haben. Es geht immer darum, wie war die Schwangerschaft davor, wie ist die Mutter eingestellt oder aufgestellt. Also medizinisch notwendige Kaiserschnitte ist, wie gesagt, nicht gleichzusetzen mit, wie ist die Erziehung letzten Endes, wie ist die soziale Umgebung und so weiter. Also das sind ja immer super viele Faktoren, die da so reinspielen. Aber wie gesagt, es gibt Studien, die belegen, dass kaiserschnittgeborene Babys Thema haben.
Ja, weil die ja dem ganzen Stress auch nicht ausgesetzt sind. Also diesen ganzen Druck, diesen ganzen Vorgängen, die eigentlich vom Kind ja auch eingeleitet werden.
Wobei,
also,
ganz kurz, muss ich noch einmal ganz kurz einschränken oder so.
Ich weiß, was du sagen willst.
Genau. Ja. Kaiserschnitt geplant, also ohne Wehentätigkeit, ist natürlich eine andere Voraussetzung, wie jetzt Kaiserschnitte, so Notkaiserschnitte. Also meine Tochter war ja, da gab es ja schon eine Wehentätigkeit, die hatte sich ja schon eingedreht in den Geburtskanal.
Die war schon vorbereitet auf Geburt sozusagen.
Genau, da gab es die ganzen Hormone und so weiter und so fort.
Das Kind war reif, ne?
Genau, ja,
Körper und Kind haben entschieden, ich bin reif, aber dann ging es halt nicht.
Ja, genau, durch irgendwas hat es halt.
Genau. Das meinen wir natürlich auch nicht, dass ein Wunschkaiserschnitt irgendwie per se was Schlechtes ist. Also wenn das irgendwie.
Das muss die Frau dann entscheiden.
Genau. Ich denke auch, ja.
Ja. Trotz, ja.
Und wie gesagt, muss nicht mit einem Reflexprofil und daraus resultierende Lese-Rechtschreibschwierigkeit hervorgehen. Also das ist es nicht. Aber wie gesagt, ein paar Zahlen gibt es dazu.
Die höheres das Risiko auf jeden Fall.
Ja. Oder wenigstens ein Auge also drauf werfen.
Anpassungsschwierigkeiten,
ne?
Nach der Geburt. Das hört man ja auch sehr häufig bei Kaiserschnittbabys, dass sie einfach viel mehr Schwierigkeiten haben mit Stressresilienz und mit diese ganzen Anpassungsvorgänge nach der Geburt, dass die einfach schwieriger sind.
Okay. Wie ging es dann weiter? Also er war dann da und dann...
Hatte Gelbsucht, Anpassungsschwierigkeiten. diese neugeborenen Gelbsucht, quasi musste erstmal ins Solarium.
Mit Lichttherapie.
Genau. Ist dann noch ein bisschen länger im Krankenhaus geblieben. Nö, dann ging es eigentlich gut. Das mit dem Stillen hat auch gut geklappt. Sonst keine großen Auffälligkeiten.
dieses Drehen und weißt du noch
irgendwas? Hab ich nicht, ist mir jetzt nicht bewusst gewesen, dass da irgendwas verzögert war oder irgendwas nicht so war, wie es sein sollte.
War mal irgendwie Osteopathie oder sowas? Hattet ihr irgendwie mal Blockaden, irgendwas? Stand das im Raum?
Ich überlege gerade, ob ich so Babysport nehmt, nach Bobat.
Mhm. Genau. Babysport nach Bobat.
Oder mit, also auf jeden Fall war ich bei einer
Physiotherapeutin,
die das eine Gruppe hat und die haben wir auch nach Bobat ausgebildet. Cool. Und die hat da einfach Babysport gemacht und hatte dann schon so einen Blick drauf, ob da alles soweit okay ist. Und da war er auch immer im Durchschnitt. Also da gab es jetzt keine Auffälligkeiten, dass er irgendwie sich nicht zeitgemäß nach links oder nach rechts gedreht hätte oder sich da schwer getan hat oder ähnliches. Und auch mit dem Krabbeln und Laufen, würde ich sagen, war das auch alles immer unauffällig.
Okay.
Es gab keine, also für mich keine augenscheinlichen Anzeichen, dass er, was Motorik angeht, irgendwas nicht durchgemacht hat oder zeitverzögert oder besonders schnell.
Das
oder
fällt auch auf. Also wenn wir so Anamnesegespräche machen oder Elterngespräche, ne, bevor sie dann zu uns kommen, die Kinder, sagen wir ja auch jedes Mal, wenn es irgendwie komisch gewesen wäre, hättest du ein Gefühl dabei gehabt. Also das wäre dir aufgefallen. Das ist irgendwie, weil man soll nicht vergleichen, natürlich nicht. Und jedes Kind hat seine eigene Schnelligkeit und wie auch immer. Aber man hat ja ein Gefühl dafür. Also
was vielleicht, also motorisch war weniger auffällig mit der Sprache. Da war er vielleicht ein Mühe langsamer. Als er dann noch in den Kindergarten gekommen ist, also er ist bei der Tagesmutter gewesen. Und ist mit zwei in den Kindergarten gekommen. Und da waren andere Kinder schon weiter, was Satzbildung anging oder wie viele Wörter packe ich in einen Satz, um mich auszudrücken.
Ja, und mit den Ohren, hattest du das mal irgendwie?
Das hatten wir, glaube ich, getestet. Da waren wir auch nach der Geburt, glaube ich, nochmal in der Uniklinik, haben das nochmal testen lassen.
Aber Hörfunktion ja direkt.
Jetzt müsste ich doch nochmal nachschauen, überlegen, wie auch immer, diese auditive Wahrnehmung, also du. Weil 4 Wochen Liegezeit heißt ja auch wenig Stimulation von dir, ne? Also über deinen Körper, deine Bewegung. Sollte ja auch nicht so sein, aber
ja, ein bisschen was passiert schon, wenn man sich mal eine Treppe hoch und runter geht. Ne?
Genau. Und dann wird ja das Gleichgewicht, die Gleichgewichtsverarbeitung wird ja angesprochen durch deine Bewegung. Das Hin- und Herschaukeln, auch dieses Begrenzen, ne? Wo fängt dein Bauch quasi an, wo endet die Gebärmutter, wo fängt mein Körper an, taktile Wahrnehmung und so weiter. Ich denke, das wird auch einen Einfluss gehabt haben, vielleicht. Deswegen ist jetzt die Frage, ob dieses später Sprechen, ob das irgend...
Ich habe mal gelesen, dass ab der 23. Schwangerschaftswoche schon die Geräusche verarbeitet werden können. Und dass ab dem 5. Monat kann das Baby auf Geräusche reagieren.
Okay.
Also kommt das jetzt hin mit der Liegezeit?
Nee, das war ja 32. Woche.
Ja, okay, dann...
Das ist ja schon 8.
Gab es da irgendwas? 23. Woche? 5. Monat?
Kein.
Wissen wir nicht.
Schwangerschaftsamnesie.
Ja. Die hört irgendwie nicht auf.
Genau. Ja, aber ansonsten, Sport war noch nie sein Favorite, muss man mal dazu sagen. So war schon mal ein bisschen tollpatschig. Aber dass jemand gewisse Sachen dann einfach nicht so von der Hand ging und es liegt ja in der Natur des Menschen, was einem nicht so gut gelingt, das macht dann vielleicht auch nicht so viel Spaß und dann macht man das eben einfach nicht so. Er war schon immer eher derjenige, der lieber im Kindergarten in der Ecke saß und mit seinen Bauklötzen gespielt hat, als dass er draußen getobt hat und Fußball gespielt hat. Das war schon immer so.
Kann ja mütterlicherseits ja gar nicht von dir kommen.
Ach doch, ich bin total patschig und unsportlich. Also früher war ganz schlimm, also deswegen, mein Mann macht sich da mal über mich lustig, weil er sehr sportlich ist und ich bin so gar nicht. Also mittlerweile mache ich gerne Sport.
Ja.
Pilates.
Aber das habe ich wirklich auch später für mich entdeckt. Okay. Also in meiner Jugend habe ich Sport auch nicht gerne gemacht.
Ja. Ich weiß noch, dass er erzählt hatte ganz am Anfang, also wir machen ja am Anfang nach der Testung dann immer so dieses, okay, was weiß ich, wenn ich eine Fee wäre und ich könnte dir 3 Wünsche erfüllen, was würdest du dir wünschen, wenn ich jetzt schnippen würde? Und er hat immer gesagt, ja, ich möchte gerne nicht mehr so tollpatschig sein. Das Schreiben war ihm nie so wichtig.
Das fand er okay. Nicht geändert.
Aber diese Tollpatschigkeit. Mhm. Ne?
Jetzt muss man auch dazu sagen, dass mein Mann und ich sehr groß sind. Dementsprechend werden unsere Kinder ja auch groß. Und er wächst auch einfach unheimlich schnell. Und ich glaube auch für den Körper ist es generell immer dann nicht so einfach, dann wenn so ein Wachstumsschub gekommen ist, um nachzusteuern. Das macht es dann nicht leichter.
Genau. Der Körper wächst, aber das Nervensystem muss noch hinterherkommen. Und das sind dann immer so Phasen, ne, die geprägt sind von, oh mein Gott, viele blaue Flecke stoßen, irgendwas umschubsen.
Mhm. Ich habe jetzt erst neue Klamotten geholt, für ihn ist er 12 geworden, 164.
164?
Mhm. Manche sind gar nicht so groß, ne?
Kann man mir auf dem Dachboden mal gucken, ob ich ein paar Sachen für ihn habe.
Sie wird angesprochen gefühlt.
Oh Gott.
Ja, ist schon krass.
Ja gut, er ist schon, auch letztes Mal war er ja schon größer.
Obwohl,
als
kommt
ich.
Doch jetzt aber bei deiner Großen auch hin fast, oder?
Ja, die ist auch mittlerweile größer als ich.
Ja.
Mensch, ich sollte wieder die ganz Kleinen behandeln.
Ja,
genau.
Ja, aber das mit der Hörverarbeitung würde ja auch wieder auf den ATNR schließen lassen.
Genau, vielleicht jetzt der kleine Einwurf und entweder nochmal der Hinweis darauf auf Folge 2, wo man sich Informationen zu allen Reflexen, zu den großen Reflexen holen kann, aber nochmal gesondert zum asymmetrisch-tonischen Nackenreflex.
Genau. Und gerade das, dass er so Probleme mit dem Schreiben auch hatte später, beziehungsweise also nicht nur mit dem Schreiben, sondern auch mit der Stifthaltung, mit dem Ausstrecken des Arms wahrscheinlich. Damit ist es, schätze ich, einhergegangen, dass einfach durch den ATNR, also diese Fechterstellung beim Baby, sobald der Kopf in eine Richtung guckt, sich die Hand auf dieser Seite und der Arm sich strecken will und alles in die Streckung geht.
Auf der Gesichtsseite.
Auf der Gesichtsseite, genau. Und die Seite, die das Gesicht hat, auf die das Gesicht guckt. Und dementsprechend ist es für die Kinder natürlich wahnsinnig schwer, ja, das zu koordinieren, weil der eine Impuls vom Körper sagt, okay, alles streckt sich, alles macht sich lang. Das ist ganz witzig, weil das Schriftbild häufig bei den Kindern dann auch ähnlich aussieht, dass es dann Richtung rechts hingehend immer länger wird, ne, die Schrift. Und manchmal auch so nach unten, genau, die fließt so aus. Und die Kinder brauchen natürlich immer mehr Druck und mehr Anspannung in der Hand, um diesen Impuls zu kontrollieren und um das irgendwie entgegenzuwirken.
Sie müssen ja dann quasi entgegenspannen, ne? Also genau. Beugen. Und das sieht man dann an diesen durchgedrückten Fingerkuppen, wenn die so gelblich werden, weil der Stiftaufdruck so wahnsinnig.
Und die Gelenke auch, das ist dann alles so, ja. Und manchmal, ich hatte ja auch meine allererste kleine Ergo-Patientin, die hatte auch so ein Ding mit dem ATNR und das habe ich Ewigkeiten nicht erkannt, weil die total gut feinmotorisch unterwegs war. Die hat viel gebastelt, die hat viel gemalt, die hat alles auch auf der Mittellinie gemacht. Aber beim Schreiben, nur da kamen die Probleme, weil sie mit einem Füller irgendwie durch drei Blätter durchgedrückt hat und das nicht steuern konnte. Und alle haben sich gewundert, hey, die ist doch aber so, die, keine Ahnung, die kann so gut basteln und so gut malen und alles Mögliche. Aber das konnte sie halt immer auf der Mittellinie machen. Und sobald es dann Richtung linear ging und sie musste irgendwie von, also Mittellinie kreuzen beim Schreiben, ging gar nichts mehr. Und dann hatte die da so einen Leidensdruck auch. Und später habe ich dann rausgefunden, dass sie zum Beispiel auch Kopfschmerzen bekommen hat beim Lesen. Dass sie auch total ungern gelesen hat. Und da sind wir dann wieder bei dem LRS-Thema. Dass ja auch die Augen die Mittellinie kreuzen müssen. Und auch die Ohren die Mittellinie kreuzen müssen. Jetzt übergebe ich mal an dich weiter, weil du erklärst das mit der Hörverarbeitung immer so schön.
Vielleicht doch nochmal ganz kurz allgemein. Der ATNR ist dazu da, um die Koordination, das ist die erste Hand-Hand- und Auge-Hand-Koordination, dafür ist er eigentlich ursprünglich gedacht. Genau, weil Kinder, wenn die quasi neu geschlüpft sind, immer so weit gucken können, wie die Hand ist und wo die Hand sich dann befindet. Und irgendwann denken die sich, oh cool, meinetwegen hat man ein kleines Spielzeug in der Hand oder so, dann wollen die da greifen, dann wollen sie das quasi ertasten. Das machen sie ja nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Mund. Und dann kommt es automatisch, also ne, der Cortex kommt dann, ich will das aber unbedingt, diese intrinsische Motivation. Dann kommen sie zur Mittellinie und irgendwann überkreuzen sie eigentlich die Mittellinie, um dann ins Drehen zu kommen. Das kann man gut schwunghaft überkompensieren, aber dafür ist der ursprünglich gedacht, der ATNR. Und wenn der noch da ist, genau, gibt es nicht nur die vertikale Mittellinie, dass sich die Hand quasi diesen Streckimpuls hat, sondern auch das Bein, hattest du ja gesagt, die Augen und auch die Ohren. Und bei den Ohren gibt es eine kleine Besonderheit, weil im Nacken, also im Hirnstamm, kreuzen sich die Nervenbahnen. Und das heißt, wenn du mit dem rechten Ohr hörst, wird quasi die Information von rechts in die linke Hemisphäre, in das große Hauptsprachverarbeitungszentrum geschickt. Das ist der direkte Weg, so soll es auch sein. Wenn du aber die Mittellinie nicht kreuzen kannst und die Ohren, also du kannst dann keine Dominanz ausbilden und dann hört dein rechtes Ohr und dein linkes Ohr vielleicht ein bisschen unterschiedlich im Sinne von rechts hört eher Tiefen, links eher Höhen oder andersrum oder gleich viel oder versetzt. Jedenfalls ist es so, wenn du zum Beispiel aber eine Linksohrdominanz hast, wird die Information über das linke Ohr erstmal in so ein untergeordnetes rechtes Sprachverarbeitungszentrum gebracht, um dann es in das Hauptverarbeitungssprachzentrum auf der linken Hirnhälfte senden, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich immer geprägt von einer längeren Strecke. Die Verarbeitungszeit ist einfach verlängert und dann ist das häufig so, dass Kinder, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht richtig hören können. Und was war die Frage?
Ja, du hast das alles erklärt,
worauf du
wolltest.
Du hattest nur einen Erklärauftrag.
Ja, ich hatte nur einen Erklärauftrag.
Genau. Genau. Und
dadurch können die dann teilweise so versetzt auch nur hören. Vielleicht,
ja, genau. Oder so unterschiedliche
schwammig.
Töne werden nicht wahrgenommen. Oder es wird ganz viel wahrgenommen. Es kann nicht selektiert werden. Was ist jetzt eine wichtige Info? Was ist irgendwie unwichtig? Solche Geschichten. Da gibt es einen Unterschied. Und merkt man, hört nicht richtig. Also im Sinne von, wenn ich mein Kind anspreche, dann reagiert es gar nicht. Ich muss es anfassen zum Beispiel oder so. Und dann geht man zum Kinderarzt oder zum Ohrenarzt, lässt das abklären und organisch ist alles in Ordnung. Und dann geht man vielleicht und wundert sich, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und dann sagen wir mal ganz häufig, ja, lass mal bitte die auditive Wahrnehmung, Wahrnehmungsverarbeitung nochmal untersuchen. Das macht nicht der Ohrenarzt, sondern der Pädaudiologe. Und der kann dann auch feststellen, also der hört auch, der macht auch Tests für beidseitiges Hören. Und der stellt dann fest, gibt es da eine Dominanz oder gibt es da eine Präferenz nur, also eine Vorzugsseite der Ohren und kann das dann feststellen, ob da die Mittellinie gekreuzt wird und wie die Hörverarbeitung einfach auch ist. Und ganz häufig ist das immer einhergehend mit einem asymmetrisch-tonischen Nackenreflex.
Hm. Das haben wir nicht getestet.
Beim Pädaudiologen.
Richtig.
Da wäre jetzt auch meine Frage wegen der Händigkeit. Also Kinder mit einem ATNR, haben wir ja gerade schon von Christine gehört, die haben eben ein Problem mit dieser Ausprägung von einer dominanten Seite, also dominante Hand, dominanter Fuß, dominantes Ohr, dominantes Auge. Und deswegen können eben Kinder, die eine Mittellinienproblematik haben, dann auch schwierig eine dominante Seite ausprägen. Das wäre jetzt auch meine Frage, wie das bei deinem Sohn war. Du da festgestellt hast, dass er irgendwie spät oder dass er vieles mit rechts oder mit links gemacht hat. Also dass er wirklich so, keine Ahnung, viele, manchmal haben das auch noch Erwachsene. Sie schneiden zum Beispiel mit links, aber machen alles andere mit rechts oder solche Sachen.
Nee, ist mir nicht so aufgefallen. Nee, das
rechts dann auch war ein guter Kompensierer.
Glaube ich auch, dass er wirklich viele Sachen gut kompensiert hat.
Genau, also in der Testung kam auch, glaube ich, nur bei der ATNR-Testung kam raus, auf alle Fälle, der war 100% definitiv, das war
eindeutig.
Und die Händigkeit war dominierend rechts, aber Kompensation. Das, am Anfang mache ich, gucken wir mal über Gänge und Gleichgewichtsverarbeitung. Da gibt es den Slalomgang oder auf der Mittellinie balancieren und das war super auffällig. Also alles schnell ging es gut. Langsam.
Wegen dem Schwung?
Wegen dem Schwung genau, ist, genau, aber langsam eben nicht. Und sobald es zum Beispiel rückwärts ist, also ohne visuelle Kontrolle, ohne dass er die Augen nutzen konnte, um sich irgendwo festzuhalten oder zu kontrollieren, wo der Fuß sich jetzt hinsetzt, da hat man das dann schon gesehen, dass da Schwierigkeiten gibt. Dann dreht sich das Becken so ein bisschen hin oder die Sitzposition am Tisch ist ein bisschen anders, das Blatt wird schief gedreht. Meistens haben die Kinder dann auch Schwierigkeiten, etwas, was frontal ist, abzumalen. Am liebsten haben sie es dann so ein bisschen sich hingedreht oder so. Dass, daran erkennt man das so ein bisschen.
Ja, da fühle ich mich irgendwie in meine Schulzeit zurückversetzt.
Ja, oder erkennst du dich da genau?
Ja.
Das ist auch eine wichtige
Frage. Dann weißt du ja, woher es kommt. Mensch.
Ja.
Ja, bin feinmotorisch hat er ja auch, wie gesagt, hattest du ja erzählt, ganz viel Lego. Lego war sowieso ein Thema, das hat er immer gerne schon gemacht und sehr gerne konstruiert. Ungern im Bauchlage, das war auch so ein großes Thema. Die Tonusqualität, also Muskelspannungsverhältnisse waren zwischen Beuge- und Strecktonus nicht reguliert. Hatten wir ganz viel auch in Bauchlage. Bauchlage schaukeln, Bauchlage Rollbrett, Bauchlage, alles in Bauchlage.
Ich wollte gerade sagen, es klingt schon ja auch ein bisschen so, als wäre auch schon TLR noch ein Thema gewesen, TLR vorwärts.
Ich denke durch, auch wenn du jetzt sagst, es gibt keine zu schnellen Geburten, aber vielleicht war es doch ein bisschen zu schnell.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein.
Ich wollte nur anzweifeln, welcher Rahmen.
Ja, naja, definitiv bin ich also ja auch mal ein großer Freund von erstmal hinterfragen, nicht gleich alles hinnehmen. Wir sind ja auch noch nicht zu einer Lösung gekommen.
Nee, das stimmt.
Wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid.
Wir fangen
ja an. Bin ich ja mal gespannt. Bei meinem zweiten war ja alles noch flotter und da musste ich noch länger liegen. Oh, und ja. Der ist aber motorisch super flott unterwegs.
Ja, wie gesagt, also Langsamkeit ist ja da ein großes Thema.
Gucken wir mal, der kommt ja jetzt in die Schule.
Wenn wir mit dem einen fertig sind, genau, gebe ich den Termin direkt
genau,
weiter.
Genau, Abo, wir ziehen das einfach durch. Dieses Abo.
Ja, vielleicht aber auch ganz spannend für alle Eltern, die so zuhören und sich fragen, oh, was kann ich mit meinem Kind denn so üben, wenn ihr was üben wollt zu Hause? Probiert mal Dinge langsam zu machen. Ja. Also die Kinder, wenn ihr irgendwie, wenn die spielen, irgendwas motorisch vor allem, so grob motorisch machen, dass die das nicht immer nur ratzifatzi ganz schnell machen, weil das können die meisten. Mhm. Aber wirklich die Dinge mal ganz, ganz langsam zu machen und dann guckt mal, ob die immer noch so adäquat unterwegs sind oder eben nicht.
Naja, oder mein Tipp, was wir auch immer sagen, ist Bauchlage. Malen in Bauchlage, Lego spielen in Bauchlage, meinetwegen, keine Ahnung, weil in Bauchlage kannst du deinen Körper nicht hindrehen zu der Seite. Machen sie denn trotzdem, das kriegst du, dann liegen sie plötzlich mit einem angewinkelten Bein da. Also das kriegen die schon irgendwie denn doch hin. Die wursteln sich dann so aus der Position raus, aber das ist halt auch
man
mal so,
halt viel mehr.
so ein Indiz dafür, genau. Ja, und wenn diese nicht vorhandene Mittellinienkreuzung da ist, ist das immer ja schon ein Hinweis. Oder kann in Zusammenhang mit dieser Leserechtschreibschwierigkeit stehen. Und du hattest ja mir im Vorfeld schon erzählt, du hattest das, ihr hattet die Diagnostik.
Genau, wir sind doch zum, Gott, aus der Schulverwaltungsamt. Genau, auch dann hin, weil wir eben diesen Verdacht hatten. Hatte ich mich mit der Klassenlehrerin in Verbindung gesetzt, sie hat auch diesen Antrag dann gestellt.
Wo ist es aufgefallen?
In der Schule?
Offensichtlich.
Aber beim Lesen tatsächlich nicht so, weil wir haben aber von Anfang an auch immer viel gelesen. Das war wirklich dann jeden Abend das Einschlafritual, dass wir da auch von Anfang an wirklich gut hinterher waren mit dem Lesen. Aber eben Rechtschreibung, dass das auffällig war. Oder, ja.
Und Schriftbild.
Genau. Und da haben wir eben zur Diagnostik und da haben sie eben auch entsprechend bestätigt, dass Leseschwäche weniger ausgeprägt ist, aber eben Rechtschreibschwäche. Mhm. Wir haben ihn auch noch auf Konzentration mit testen lassen und die war gut. Was halt komplett konträr ist zu dem, was man eigentlich sonst im Alltag beobachtet. Aber ich glaube, es sind einfach ganz andere Testbedingungen. Die sind in Ruhe dort, die können sich auf eine gewisse Zeit wirklich nur auf die eine Sache fixieren und auch fokussieren. Und das fällt ihm sonst im normalen Schultag dann schon schwer, wenn es dann lauter ist.
Die Ablenkung
ist. Genau. Weil wir einfach diesen Nachteilsausgleich auch gefragt haben. Und da sind nach wie vor die Meinung, sie sagen, er hat keine Leserechtschreibschwäche, er hat ein Konzentrationsthema. Und deswegen sagen sie, nein, das ist jetzt nicht notwendig in der Form, dass wir ihm diesen Nachteilsausgleich geben, sondern wollen so gucken, ob wir das bewältigt bekommen.
Also das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Nee, du schüttelst gerade den Kopf, funktioniert gar nicht gut.
Also nein, wir haben nach wie vor, also mit dem neuen Schuljahr werde ich das nochmal in Angriff nehmen, weil ich glaube, dass er das dann wirklich mit den längeren oder mit den Aufgaben, die dann einfach auch für eine Klassenarbeit oder für einen Test immer dran sind, dass er dann einfach, man merkt richtig, wie die Konzentration dann einfach nachlässt, weil einfach wahrscheinlich so viel ist, ich muss ja gewisse Sachen kompensieren. Nach wie vor und dann merkt man, wie zum Ende einfach dann diese Schusseligkeit dann stark zunimmt oder einfach, dass man die Aufgaben nicht korrekt liest oder einfach generell länger braucht, um die Informationen entsprechend zu verarbeiten.
Mhm. Würde ich auch gerne nochmal einwerfen. Ich glaube, das war jetzt noch gar nicht so klar, aber dadurch, dass die Augen ja auch die Mittellinie nicht so richtig kreuzen können und dann eben so hopsen, kann das ganz häufig sein, dass Kinder dann so Buchstaben zum Beispiel verschlucken oder manchmal, also ja, dass die dann irgendwie und deswegen halt auch die Schwierigkeiten beim Lesen sein können, dass sie sich halt super doll konzentrieren müssen, sobald irgendwie das Wort oder also ja irgendwie in die Richtung Mittellinie geht, dass dann eben Wörter verschluckt werden, Buchstaben verschluckt werden und die dann einfach vom Gehirn gar nicht verarbeitet werden, gar nicht gesehen werden und ich dann quasi mal doppelt und dreifach irgendwie kontrollieren muss. Und deswegen auch diese starken Kompensationen. Also ich muss mich dann natürlich dreimal mehr konzentrieren, wenn mein Gehirn das eigentlich nicht so richtig verarbeitet kriegt, sondern immer nur mit einer Fehlerquote, also mit einer hohen Fehlerquote. Einfach.
Ja, vergisst doch beim Schreiben regelmäßig Buchstaben. Ja. Die sind einfach nicht da.
Ja, genau. Immer wenn es über die Mittellinie geht, ist das dann halt auch weg.
Genau. Und die fehlen einfach.
Ja.
Mal fehlen sie, mal sind sie da. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass er das Wort dann immer gleich falsch schreibt, sondern es ist eben immer mal wieder ein anderer Fehler. Und daran merkt man eben, dass es eben eine Rechtschreibschwäche ist. Mhm. Und in dem Fall auch nicht einfach nur, er kann das Wort nicht schreiben.
Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, in den ganzen Berufsjahren, die ich jetzt schon arbeite, ist noch nie erlebt, dass es eine reine Konzentrationsschwäche ist. Es ist irgendwie immer runterreduziert, eine Mittellinienkreuzungsthematik und für unser Thema jetzt hier den ATNR, also das Thema ATNR immer. Also, und Konzentration ist eigentlich immer nur ein Symptom dafür.
Weil du schon sagst, der Kopf, ne, dann ausgelaugt,
genau,
ist. Ja.
Genau.
Ja.
Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, ich unterscheide auch immer ganz gerne so in Elterngesprächen. Es gibt so zwei Typen von LRS-Kindern oder ich will das jetzt nicht irgendwie pauschalisieren, aber um das einfach jetzt mal ganz grob zu kategorisieren. LRS sind so introvertierte Kinder und dazu würde ich deinen Sohn auf alle Fälle zählen. Und extrovertierte Kinder, also diese extrovertierten Kinder, die machen ziemlich laut auf sich aufmerksam, indem sie Unterricht stören, indem sie wild sind, indem sie versuchen, durch ein sehr exploratives Verhalten irgendwie abzulenken und bloß nicht in diese Situation zu kommen, vorlesen zu müssen, abschreiben zu müssen. Die riskieren auch oftmals, dass sie rausgeschickt werden oder machen Quatsch, albern rum, sind Klassenclowne. Da fällt es häufiger auf und dein Sohn gehört aber eher zu den introvertierten Kindern, die sich dann eher zurückziehen. Das sind, genau, das sind oftmals fallen die so ein bisschen hinten runter und aus dem Radar, und weil einfach das Schulsystem, so schlimm wie es ist, aber froh ist um jedes stille Kind. Also weil einfach das System so nur funktioniert, dass du eine große Klasse, weitaus zu groß, finde ich, ne, hast und dann froh bist, wenn du da nur ein, zwei Kinder hast, die auf sich aufmerksam machen, und dann bist du froh über so stille Kinder, die sich zurückziehen. Genau, ja. Und oftmals sieht man das gar nicht, wie sehr die eigentlich nur den Unterricht so durchhalten möchten.
Na, er fällt dann in sich zusammen.
Ja, ja, genau.
Also man merkt, wenn dann der Ofen aus ist und dann fällt er in sich zusammen, dann liegt er quasi auf dem Tisch. Das klingt jetzt komisch, aber da gab es auch schon sehr oft eine Rüge auch von den Lehrern. Dass er, oh, er kann dann einfach auch diese Körperspannung, nicht mal mehr die Körperspannung auf.
Naja, weil das so, also genau, auch
wieder für den Tonus
auch. Genau, er ist ja in der Ganztagsschule, das heißt, der Tag geht ja bis 15 Uhr auch. Und dann ist irgendwann auch einfach der Ofen aus und dann schafft er es nicht mehr, die Körperspannung, also Konzentration und Körperspannung entsprechend aufrechtzuhalten. Und wir haben ja das Glück, dass er in einer kleinen Klasse ist. Wir haben ja, weil wir wussten, dass er so seine Themen und Herausforderungen hat, geschaut, dass wir eben ein Schulumfeld, wenn wir es beeinflussen können, eins aussuchen, wo eben doch mit kleinen Klassen gearbeitet wird, und hatten auch das Glück, dass wir in einer Schule angenommen wurden, wo auch nur 18 Kinder in der Klasse sind, sodass er da nicht ganz so schnell durchs Raster fällt, aber auch er fällt trotzdem auf. Mhm. Ja.
Weil die Lehrerin auch sehr blickig ist. Ich muss dazu sagen, ich hatte irgendwann auch ein Telefonat mit der Lehrerin.
Ach, stimmt.
Ja,
ja.
Das war
eine der Erfolgsgeschichten quasi.
Aber es hat, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass sowohl du als auch dann die Lehrerin überhaupt die Bereitschaft hatten, sich damit zu beschäftigen, ja, und dann einfach vielleicht mal ein paar Minuten mehr in das Kind zu investieren, als so der Standard wäre, um einfach zu gucken, kann man denn noch machen?
Mhm. Genau, und das war nämlich auch die große Fragestellung, was kann ich als Lehrerin oder als Lehrerin ihm Gutes tun? Und dann ging es dann sowas wie, welcher ist der richtige Sitzplatz? Also zum Beispiel bei Kindern, die so eine Mittellinienproblematik auch haben, da ist es zum Beispiel total wichtig, dass sie sehr frontal sitzen und nicht, oftmals hat man ja auch Klassenräume, die so U-förmig angeordnet sind, ne? Dass er nicht an der Seite sitzt oder dass er quasi eben nicht in die Bredouille kommt, die Mittellinien mit den Augen auch kreuzen muss, wenn er was von der Tafel abschreiben muss. Oder was war noch? Die haben digitale Tafeln in der Klasse. Da ging es auch ganz viel darum, diese Blaulicht, also mit Licht zu arbeiten, den Blaulichtfilter da einzuschalten. Das war dann wie, ach ja, oh.
Was gibt's?
Ja, ja.
Also, und warum ist das wichtig?
Genau, weil, na klar, sind wir alle digitalisiert und modernisiert, aber oftmals kommen wir ja gar nicht mehr so hinterher, ne? Und dann haben wir uns viel auch über Blaulichtfilter und die Kontraste unterhalten. Für LRS-Kinder ist es auch oftmals schwierig oder anstrengend auch fürs Auge, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund zu unterscheiden. Das finden die schwierig.
Weil der Kontrast wenn du dann, so dolle ist.
Genau, genau. Und wenn da so ein Gelbfilter quasi drauf ist, wenn das so ein bisschen sepia ist, ist es nicht mehr so anstrengend fürs Auge. Das kann dann auch wieder für die Konzentration förderlich sein und solche Geschichten. Und auch über dieses Hören haben wir gesprochen, weil die Akustik ziemlich schwierig ist in dem Klassenraum. Also solche Sachen wie...
Hat sie das gesagt?
Hat sie erzählt, ja, ja, genau. Dann haben wir uns dann darüber unterhalten. Dann kamen dann solche Sachen wie Filzgleiter unter Stühlen, die so ein bisschen Geräusche aufnehmen. Oder, ich weiß gar nicht, ob es jetzt umgesetzt ist, sie meinte damals, das ginge gar nicht. Also ich sage ja nochmal, Gardinen, ne? Oder Vorhänge, die schlucken nochmal so Geräusche. Was war noch?
Also wenn du ganz hinten, Klassenraum, ja,
genau, wenn man ganz hinten sitzt, dann verschluckt der Raum so viel Geräusche und so viel Töne. Und wenn du dann jemanden hast, so ein Kind hast, der mehr Höhen als Tiefen oder mehr Tiefen als Höhen oder so, dass das schwer unterscheiden kann oder nur die eine Form hört, dann schluckt der Raum dann auch noch ganz viel. Mhm. Das heißt, er wurde dann auch weiter nach vorne gesetzt. Und
er sitzt jetzt wieder hinten.
Er sitzt jetzt, ja, ist auch ziemlich groß.
Ja, na, und dann dieses Flezen auf dem, er ist auch so unsortiert am Platz und es fällt ständig was runter. Also durch das Vorne sitzen bringt er eine unheimliche Unruhe in den Raum einfach, also in die Klasse rein. Deswegen haben sie jetzt wieder nach hinten gesetzt, was für ihn jetzt natürlich jetzt nicht wirklich gut ist. Aber ich kann das auch verstehen, dass er da die ganze Klasse im Blick halten muss. Und wenn ich da vorne jemanden habe, der augenscheinlich sich da nicht sortieren kann und sich auf der Bank flezt, kann ich das verstehen.
Auch eine Ablenkung,
Also muss natürlich auch immer gucken, was ist umsetzbar.
Genau,
ne?
Genau. Aber ich, prinzipiell finde ich es schon mal gut, dass sie dort offen war und es mal angenommen hat und verstanden hat, dass es einfach Themen gibt, die ja nicht unbedingt erstmal beeinflussen kann, dass wir aber dran arbeiten. Mhm. Und zwar durch die Frage, die Perspektive, ja, wann sind wir durch? Dann kann man vielleicht die nächsten Erfolge sehen.
Also wir hatten ja für uns jetzt das letzte Mal besprochen, dass wir den ATNR noch durchturnen und dann erstmal gucken, wie ist die Hörverarbeitung. Also es gibt das JIAS-Programm, das ist nach Johansen so ein Hörprogramm und Ben Audira. Und wir arbeiten mit dem Ben Audira-Programm und da gibt es, wie bei einem Pädiatrologen, natürlich um Gottes Willen nicht so detailliert und auch nicht mit Diagnose, aber mit Diagnostik, dass geguckt wird, wo und in welchen Frequenzen hört er. Und dann gibt es so ein Hörprogramm, dann kriegt er quasi per App so ein kleines Musikstück jeden Abend und das würde ich einfach auch als nächstes dann sehen und dass wir dann mal schauen, ob wir die Reste von der Mittellinien-Schwierigkeit damit nochmal in den Griff bekommen.
ATNR-Tronum jetzt echt lang, also das ist ein Riesenbrocken bei ihm. Also das ist jetzt lange, dass wir die Übungen machen.
Mhm. Hast du da jetzt irgendwie eine Entwicklung gesehen schon? Also
wir haben erst übernächste Woche den nächsten Termin.
Aber er war jetzt 2 Wochen nicht da.
Nein! Wir gucken trotzdem. Ja. Aber er tut sich wirklich schwer. Also das muss ich auch sagen. Also da müssen wir nochmal hingucken.
Andere Reflexe gingen leichter, aber der ist sehr hartnäckig.
Mhm. Ja, offensichtlich. Also es waren jetzt auch all die Symptome da für den ATNR.
Ja.
Nach wie vor, obwohl wir schon so lange an dem auch dran, aber jetzt mal andere Baustellen. Mhm. Also diese Tollpatschigkeit ist bei ihm, das ist nicht mehr so präsent. Das hat er selber mitbekommen. Mhm. Also das ist schon gut.
Und das ist dann einfach, also die Übung ist dann, fällt ihm sehr schwer? Oder woran merkst du das jetzt, dass das so,
dass es so fordernd ist? Wir kommen nur langsam über diesen Berg, sozusagen.
Ja, okay.
Man muss auch dazu, also wir gucken uns, wie gesagt, in 2 Wochen das Ganze an. Nur weil wir den ATNR nachreifen, das werde ich ihm dann auch schon beibringen müssen, heißt es nicht, dass er nicht trotzdem noch üben muss. Also wir haben dann quasi die Basis geschaffen, also der Reflex ist gehemmt. Aber er muss ja noch Erfahrungen machen.
Er muss jetzt üben, jetzt hat er keine Ausrede mehr.
Jetzt können wir da anfangen, wo wir vor ein paar Jahren in der Ergo eigentlich angefangen haben. Ne? Also darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Das ist also dieses IMPP-Programm, wonach ich jetzt hier arbeite, ist nur ein Nachreifungsprogramm und auch nicht beim allerersten Mal immer 100%ige Nachreifung. Also man kann, wie gesagt, das sage ich ja jedes Mal, auch mit einem kleinen Reflexprofil auch gut durchs Leben kommen. Wir wollen es ihm nur so einfach wie möglich machen. Aber ja, er muss daher dann anfangen zu üben.
Genau.
Das ist quasi.
Aber vielleicht gibt es jetzt eher Erfolgserlebnisse und dann hat man vielleicht eine andere Motivation dahinter.
Mhm. Also ich kann jetzt gerade wieder von meiner Tochter sprechen, die ja einen Ticken weiter ist als dein Sohn und die jetzt plötzlich anfängt, mit Bällen zu spielen. Das war ein großes Thema bei ihr. Immer Angst vor Bällen, jegliche Größe, jeglicher Form. Es war immer, hat das auch nicht hingekriegt. Und jetzt spielt die begeistert Volleyball und auch wirklich gut. Federball ist plötzlich eine tolle Freizeitbeschäftigung, ne? Tischtennis, solche Sachen. Das ist total, total spannend, weil ja der ATNR mit der Koordination Hand-Hand-Auge-Hand-Koordination zusammenhängt. Total spannend zu sehen. Aber auch da, jetzt musst du üben.
Ne? Aber da sieht man auch wieder, dass sich die Kinder dann in dem Moment, wo sie bereit sind, die Dinge suchen, die dann auch helfen.
Ja, genau.
Also man muss die eigentlich auch nicht unbedingt da rein zwängen. Und ich meine, er geht ja sowieso in die Schule, ob er nun will oder nicht. Da üben sie ja auch. Also es ist ja,
aber
eigentlich
spielt auch
besteht
Wasserball. Ja. Ah, ja. Das ist sehr lustig mit dem Ball.
Cool.
Steht aber lieber, oder schwimmt, lieber im Tor.
Vielleicht ändert sich ja das.
Ja.
Gucken, genau. Schwimmen kann er ja ganz gut. Aber wie gesagt, so fangen, werfen ist nach wie vor eine Herausforderung. Deswegen macht das auch nicht so gerne. Ja. Ja, wir sind dran. Und der kriegt auch langsam halbe Formpunkte. Also ach, früher waren es immer null. Jetzt kommt da mal ein halber oder ein Punkt. Tatsächlich scheint sich da langsam etwas in die richtige Richtung zu bewegen.
Ja.
Cool.
Oder die Lehrer haben sich dran gewöhnt, aber nein, das glaube ich nicht.
Nein, das glaube ich.
Er hat aber selber
nicht.
Jetzt schon festgestellt, oh Mama, ich habe mal einen Formpunkt mit nach Hause gebracht von zwei. Immerhin.
Mhm. Ja, das macht ja auch was mit Selbstbewusstsein. Ja. Ne?
Genau, also, und der kriegt dann, also leider war es tatsächlich so, dass öfter mal vorgekommen ist, dass er aufgrund der fehlenden Formpunkte eine Note schlechter bekommen hat. Und jetzt ist es so, wenn er mal da ist, ist das schon die bessere Note.
Ja, total cool. Wie viele Formpunkte gibt es denn insgesamt?
Meistens so zwei.
Aha.
Da ist Rechtschreibung mit drin und wie, ob man es lesen kann. Rechtschreibung kriegen wir immer noch nicht.
Ja, aber auch, da, ist, ich bin ja ein großer Befürworter von diesem Nachteilsausgleich. Also gerade wenn es Kinder sind wie dein Sohn, und ich kenne auch ganz viele, die so emotional nachher drunter leiden. Ne? Die merken, allen fällt das irgendwie leichter als mir. Und wenn es dann diesen Nachteilsausgleich mit diesem Notenausgleich dann auch gibt, also wenn Rechtschreibung quasi dann nachher ausgeklammert wird, und dann die ersten Erfolgserlebnisse kommen, das macht ganz viel mit dem Selbstbewusstsein. Das ist so wichtig. Ja, klemm dich da gerne nochmal hinter.
Muss ich, weil, wie gesagt, im Moment ist ja die Auffassung, ergibt sich halt keine Mühe.
Oh.
Und
alle nichts gelernt.
Mann. Ich telefoniere auch gerne nochmal mit den Lehrern und schicke den Link von der Folge.
Ja, ich werde den nochmal ranziehen und dann nochmal sprechen, wie wir das fürs neue Schuljahr jetzt gestalten. Ich bin da noch entspannt, weil es ist jetzt die 7. Klasse, in die jetzt kommt, ist alles noch nicht wichtig, aber jetzt muss er langsam auch verstehen, okay, was muss ich investieren, um welchen Erfolg zu bekommen, und wenn er da vielleicht unterstützt wird, weil einfach dann die Störfaktoren ein Stück weit rausgenommen werden, das ist vielleicht dann einfacher Richtung Motivation.
Apropos emotional, ich fand das damals, wir waren ja zu zweit auf dieser Fortbildung, INPP für Erwachsene. Mhm. Und da fand ich das ja ganz erstaunlich, weil ich davon noch gar nichts vorher gehört habe, dass bei dem ATNR oder bei der ATNR-Ausreifung auch nochmal ganz viel mit der Frustrationstoleranz macht, mit den Widerständen, mit so, also so eine zweite, dritte, vierte, was auch immer, hundertste Moro-Phase auslösen kann. Mhm. Also so Symptome quasi von einem persistierenden Moro, also so ein nochmal für sich einstehen können quasi. Ach ja, genau, das war ja dieses gezielte, vorher habe ich irgendwie mit dem Moro, habe ich quasi die Kraft, nach außen zu gehen und zu sagen, das will ich nicht, und irgendwie für mich einzustehen schon und so ein Kämpfergeist zu entwickeln. Und mit der ATNR bringt dann sozusagen so eine Zielgerichtetheit. Dann explodiere ich nicht mehr so auf einmal, sondern habe dann so eine Zielgerichtetheit in meinem, fürs Außen sozusagen.
Ja, ja. Also der ATNR, der wird ja das erste Mal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, benutzt, um sich in den Geburtskanal einzudrehen. Das ist die erste Selbstwirksamkeit. Das hattest du.
Ach ja, stimmt.
Ja, das hatten wir schon mal. Das hast du schon mal gesagt. Die erste Selbstwirksamkeit. Und das speichert sich natürlich im Gehirn ab. Wenn ich das mache, wenn ich den Kopf bewege, dann kann ich quasi gezielt. Komme ich vorwärts, komme ich weiter, also in die Richtung. Und oftmals ist es dann so, dass, wenn die Kinder, die bei mir in diesem Programm dann auch sind, und wenn wir an den ATNR-Punkt kommen, dass sie dann selbstwirksam werden und sich dann auch ein bisschen austesten. Also auch
Autonomie, also das ist wie so eine Autonomiephase nochmal erzeugt.
Ja, das wünsche ich mir.
Ja, das fand ich total spannend, dass das mit dem ATNR auch nochmal einhergeht. Da muss ich mich vorhin auch dran denken, weil du ja gesagt hattest, das war auch so Frustrationstoleranz, wie gesagt, war so ein ganz großes Ding, und dass er da so doll drunter gelitten hat und dann auch so, weil ich weiß jetzt nicht, ob er damals wütend wurde, wenn er irgendwie sowas machen sollte.
Ja.
Für dich schon.
Okay. Also in der Therapie nicht, aber verweigern, das hatte ich dann auch. Also aber eher sowas wie, und das ist übrigens eine schöne Überleitung, auch so ein Symptom für LRS-Kinder, so dieses, ja, ich kann nicht schon. Aber das ist mir viel zu einfach hier. Das hat er ja auch öfter mal gebracht. Oder, wir machen jetzt mal meine eigenen Regeln. Wir machen das jetzt so und so.
Und rummogeln.
Und genauso, ganz sympathisch auch. Und ich finde aber sehr charmant ja dann auch, auf so eine ganz charmante Art und Weise, sich drum herum winden. Und das kann deine
Ausreden, dein
Sohn.
Ja,
das.
Aber zu dieser Selbstwirksamkeit, das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt, wo wir jetzt so intensiv am ATNR rumturnen, sich da was getan hat. Also er ist ja schon immer eigentlich relativ entspannt gewesen. Also als ihm was gesagt, das hat er relativ kommentarlos mitgemacht. Das ist nicht großartig hinterfragt oder so. Und jetzt seit ein paar Monaten merkt man auch einfach, wie er sich dann schon nicht weigert, aber Sachen hinterfragt und auch nur macht, wenn er sich auch verstanden hat, warum er sie denn machen soll. Ich hoffe jetzt noch ein bisschen mehr auf dieses, ich weiß, was ich für mich brauche, möchte und arbeite darauf hin. Mhm. Das fehlt noch dolle, finde ich. Also so einen Plan machen, okay, das ist mein Ziel, wie komme ich da jetzt hin? Wie mache ich das jetzt? Es wird aber mein, dass ich das in manchen Ansätzen schon sehe. Mhm. Ich hoffe natürlich darauf, dass das jetzt noch etwas ausgeprägter dann wird.
So die innere Motivation sozusagen, ja, so ein Stück weit.
Ja, komplett. Mhm. Komplett ist ja auch Richtung Schule dann. Wann mache ich von alleine noch was? Wann gucke ich mir Sachen nochmal an? Auch wenn es mir gerade schwerfällt. Das ist auch mit der Schule. Der sagt immer, er kann das schon alles. Aber wenn ich ihn dann wirklich dann mal abfrage, dann so, ach, hier fehlt noch was, da fehlt noch was. Das ist das, was gerade beschrieben wurde. Und dass er einfach versteht, nee, auch wenn ich... Ich hinterfrage mich vielleicht dann auch nochmal und packe dann nochmal eine Schippe drauf, um jetzt mein Ziel zu erreichen. Ne? Mhm. Er hat da ja feste Vorstellungen, möchte Ingenieur, Maschinenentwickler werden. Ja, dann mal los. Okay. Ja, muss man auch was für tun, das fällt einem nicht zu.
Ja.
Und dass er dann da merkt, okay, da muss ich halt damit gestalten. Ne?
Obwohl ich glaube, er kommt jetzt in die 7. Klasse. Es ist durchaus ein normaler Prozess. Also ich glaube, unabhängig jetzt vom Reflexstatus, wie auch immer, glaube ich, sind in der 7., 8. Klasse, kommt ja dann auch mit der Pubertät so eine auf der Suche nach, wer bin ich, wo möchte ich hin, was so eine, ne, du fängst ja dann an, dich auch irgendwie über Äußerlichkeiten zu definieren, ganz schwarze Sachen anzuziehen, bunte Haare zu haben oder Musik zu hören, die deine Eltern nicht mögen und so weiter. Das ist ja auch so eine Art Pubertät, Selbstwirksamkeit und ich denke, da kommt er hin. Und ich bin sehr gespannt auf in 2 Wochen, was da so die Testergebnisse sagen und bin aber sehr zuversichtlich. Doch, doch. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben eine richtig gute Folge.
Ja.
Hier gerade rausgehauen. Ich auch.
Ja.
Ganz viel Schwangerschaft, Geburt, ganz viel Tipps. Sie war sehr gefüllt
einfach von.
Auch an Eltern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch
sehr zufrieden.
Das ist schön.
Ja.
Bist du auch zufrieden?
Happy Friday. Ja. Ja, doch. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich einfach, dass ich gewisse Fortschritte einfach sehe, dass ich merke, es geht voran. Bei manchen Sachen bin ich auch etwas ungeduldig, muss ich einfach mal sagen. Das ist dann eher eine Sache, die ich mit mir aber ausmachen muss, dass jedes Kind so sein eigenes Tempo hat. Mhm. Und ja, wir tun hier gemeinsam unser Bestes, um ihn da den Weg ein Stück weit leichter zu machen, aber ein Stück muss auch alleine gehen.
Mhm. Ja, das hast du schön gesagt.
Das wird er auch.
Ach, ja, klaro.
Ja.
Natürlich.
Ach, ich fand ihn auch damals in der Therapie mal schon ganz süß, muss ich sagen. Ich habe ihn ja dann auch nur die paar Mal gesehen, als ich dann bei dir hospitiert habe, als ich hier gerade eingestiegen bin in der Praxis. Ja, von Anfang an hatte ich irgendwie zu ihm auch so einen Draht.
Ja, der ist schon,
ja, weil es auch so ein charmanter kleiner Kerl ist einfach. Der hat so sehr...
Klein nicht mehr,
ja,
nee.
Ja, großer Kerl vielleicht, damals.
Das ist ja auch immer total witzig, dass alle Kinder, also vor allen Dingen Jungs, ganz stolz sind, wenn sie dann endlich... mich überholt haben. Und das war irgendwie schon vor einem Jahr oder so. Na, bin ich schon größer als du, ja.
Weil die eine oder andere Übung wird auch schwieriger mittlerweile, ja, weil ja größer und schwerer geworden ist.
Ja, aber mittlerweile habe ich ja auch IMPP erwachsen. Also ich behandle jetzt auch Erwachsene in dem Programm.
Jetzt haben wir mehr Muskeln.
Jetzt habe ich ein paar Tricks. Ja. Jetzt weiß ich, wie ich mich hinstellen muss, dass ich nicht umkippe, wenn ich den Baumstamm...
Genau, dass ich auch gerade denke an den Baum.
Oh Gott. Oh, hat er das mal, dass er da fast hingefallen, oder du, fast mit ihm umgefallen? Nee.
Aber mittlerweile komme ich ins Straucheln. Doch wenn ich, also es gibt so Kinder, die sich dann auch wirklich, also gerade weil wir uns ja schon so lange kennen, da verlässt er sich natürlich auch darauf, dass ich ihn auffange. Er vergisst dann halt auch wahrscheinlich, dass ich gleich klein bleibe und er einfach größer wird. Aber die lassen sich dann auch fallen. Und manchmal, wenn ich Pech habe, erkläre ich noch in der Aufgabe und dann lassen die sich schon fallen, weil sie das ja, ich weiß, wie es geht. Rums, und dann ist so,
Ja, das ist zumindest kein Moro mehr. Das ist doch schön. Nee.
Oh. Also da muss ich auch immer vorsichtig sein, aber ja.
Hattet ihr das viel eigentlich, Moro FPR? Wie war das so?
Weniger, aber ja, wir hatten Moro, Moro FPR, aber das war
nicht das Hauptthema.
Das war nicht Hauptthema. Also
das wäre beim Kleinen, das ist ein Atompilz. Mhm. Ich bin auch einer, habe ich festgestellt. Zumindest wurde ich in den letzten Monaten auf Arbeit auch stark getriggert, dass ich merke, ich bin atomiger, als ich dachte. aber bei ihm war das nicht so das Thema.
Nee.
Okay.
Also da hatten wir eher vestibuläre Ausreifung. Also das war ein großes Thema, weil ja wie gesagt, am Anfang diese Unsicherheiten bei dir jetzt war als Schwangere.
Ja, Selbstwert,
ja, nein, und
Selbstwert,
so weiter.
Genau. Selbstvertrauen, Körperspannung, also überhaupt so dieses ich und ich stehe für mich ein. Ich habe überhaupt erstmal eine eigene Meinung und die vertrete ich dann auch.
Ja,
war ja auch, glaube ich, trotz Pille oder so oder kurz nach Pille oder sowas, ne? Ich meine, also ja. Pillen absetzen, ja, ja, das war ganz...
Haben wir jetzt aber nicht gesagt.
Nee, haben wir nicht gesagt, aber ich weiß noch, dass wir das bei der letzten Aufnahme drin hatten.
So.
Was wir jetzt nicht mehr drin hatten.
Das ist auch total schnell alles, ja.
Ja, aber das ist ja auch immer so ein Indiz dafür, wenn ich gerade erst die Pille abgesetzt habe oder das ein Trotzpille-Kind ist zum Beispiel, das Milieu in der Gebärmutter am Anfang so unsicher ist, wenn sich das Gleichgewicht gerade entwickelt, durch diese Hormondisbalance einfach durch die Pille, dass die Kinder ganz häufig noch Gleichgewicht, also das Gleichgewicht einfach ein großes Thema ist, weil dieses, ja... Gebärmuttermilieu sozusagen unsicher ist dadurch. Deswegen eigentlich, also ein Jahr sollte dazwischen liegen, optimalerweise.
Durch diese synthetischen Drogen, synthetischen Hormone. Durch die synthetischen Hormone in der Pille, ja, ne? Oder auch überhaupt, also das ist eine Frage in der Anamnese, ob synthetische Hormone zugenommen, also genommen werden. Ja, ist ein großes Thema, was aber noch nicht so super duper erforscht ist, also auch L-Tyroxin ist ja auch so, also gerade Schilddrüsenmedikamente ist ja auch so ein Thema. Ja, aber wie gesagt, ich würde mir jetzt erstmal keinen Standpunkt dazu erlauben, dazu bin ich nicht aus. Aber was wir wissen, ist durch die Pille Progesteron, Östrogen, kein richtiger Zyklus, das wird ja vorgegaukelt von der Pille und wenn die Pille abgesetzt wird, dann braucht der Körper eine ganze Weile, um wieder erstmal in den regulären Zyklus zu kommen.
Ja.
Ne?
Und, muss ja die vorhandenen Hormone abbauen, die nicht körpereigenen und die körpereigenen aufbauen und das dauert natürlich alles seine Zeit.
Ja. Und wenn ja da Furchtlähmungsreflex, also der Rückzugsreflex, das ist ja der erste, der ausreift und wenn da so eine Unsicherheit ist, dann sagt sich das Nervensystem von dem Embryo, oh, ich warte lieber und mal gucken, ob das hier überhaupt gut funktioniert oder eben nicht.
Na, das war ja auch mein geistiger Zustand in die ersten Monate komplett.
Auch noch mit.
Das ist ja erst so, wenn ich...
Diese mentale Unsicherheit auch.
Absolut,
ne?
Wo ich auch selber, wo man erstmal sagt, okay, wir gucken erstmal, ich freue mich da jetzt nicht drauf, wir wissen ja noch gar nicht, was ist und halt wir mal den Ball flach und dann war das durch, dann klappt es überhaupt und jetzt freuen wir uns immer noch nicht, weil der Körper scheint ja irgendwie immer noch so sein Thema zu haben und ob das was wird, das ist, weil die ganze Schwangerschaft war immer gedämpft, was das angeht. Oder ein großer Teil.
Ja.
Also das spricht einfach dafür, dass in der Vestibular, also zum Zeitpunkt der Vestibularausreifung des Gleichgewichtssystems einfach ein bisschen Schwierigkeiten waren und dass man da nochmal hingucken sollte. Und so haben wir, mussten wir ja auch.
Ja. Das ist halt die Aufgabe.
Schön, wenn die Theorie mit der Praxis zusammenfällt.
Ja, es war sehr schön.
Ja, ja, vielen Dank.
Dann vielen Dank, dass du nochmal hergekommen bist.
Sehr gerne. Mal gucken, ob es geklappt hat.
Oh, ich hoffe.
Oh, ja. Noch
aber es leuchtet
rot.
Noch, ja.
Ich habe auch die richtige Karte eingelegt. Diesmal habe ich sogar jetzt mittlerweile zwei Speicherkarten, damit es auch gut funktioniert und hier nicht nochmal so ein
Ja, das
Fail
passiert
haben.
Jetzt nicht nochmal.
Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen.
Erstmal aber. Nicht nochmal. Also auch gemein, dass es wirklich keinen Piepton gibt oder irgendwas.
Ja.
Das finde ich immer noch nervig.
Das rote Licht reicht nicht aus.
Nee.
Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.